Was muss man tun, um ein guter Musiker zu werden oder eine gute Sängerin? Was ist diese geheime Zutat, die einen zu einem musikalischen Menschen macht? Hallo, ich bin Stefan Geier und wir fragen heute bei IQ, hängt es eher von den Genen ab, ob wir musikalisch sind? Also was wir von Mama und Papa mitbekommen, vererbt bekommen haben. Da sind tatsächlich schon einige Gene gefunden worden, die mit Musikalität zusammenhängen. Oder geht es vielleicht eher darum, was kriegen wir in der Kindheit mit von der Musik, von der Schönheit? Was kriegen wir für eine Umgebung? Können wir ein Instrument lernen? Kriegen wir guten Musikunterricht? Der ist ja nicht immer nur angenehm, aber er kann einen weiterbringen. Vielleicht kann man diese Frage klären, wenn man sich musikalische Ausnahmetalente anschaut. Was macht die besonders? Und das haben Forscher jetzt mal an einem Beispiel untersucht. Ludwig van Beethoven, der hatte tatsächlich musikspezifische Genvarianten. Aber Achtung, im Vergleich zu anderen Menschen, zu uns im Schnitt, schneidet Beethoven eher schlecht ab, wenn man nur sein Erbgut anschaut. Ich frage gleich einen Musikpsychologen, ja, was macht uns denn dann musikalisch? Also, was können wir tun, vielleicht um die Musikalität sogar zu fördern bei uns oder bei den Kindern? Vorher aber erzählt Anna Dannecker erstmal, wie kann man das überhaupt machen? Beethovens Erbgut untersuchen, der ist doch vor fast 200 Jahren gestorben. Was haben diese Analysen genau gezeigt oder was haben sie widerlegt? Und welche Puzzlesteine kann man daraus gewinnen für diese Frage, was macht uns musikalisch?
Dieses Thema aus Beethovens 5. Sinfonie kennt fast jeder. Doch Beethovens Genom, seine DNA-Sequenz, kannte 200 Jahre lang niemand. Bis eine Gruppe von Wissenschaftlern im letzten Jahr eine Haarlocke des Komponisten analysiert hat. Das erzählt Laura Wesseldijk, die Neurowissenschaftlerin in Amsterdam ist.
Sie haben sein komplettes Genom sequenziert und verschiedene genetische Veranlagungen für medizinische Probleme untersucht. Zum Beispiel seine Taubheit. Dazu haben sie aber nichts gefunden. Aber für Leberzirrhose hatte er eine genetische Prädisposition. Und er hatte Hepatitis.
Beethoven ist also wahrscheinlich, auch wegen seines Alkoholkonsums, an einer Lebererkrankung gestorben. Doch die Neurowissenschaftlerin Laura Wesseldijk hat sofort noch etwas anderes interessiert, als sie die Studie der Kollegen gelesen hat. Was ist eigentlich mit Beethovens genetischer Veranlagung für seine Musikalität? Dafür hat sie die DNA-Analyse von Beethoven mit der DNA von tausenden Zwillingspärchen verglichen, die Auskunft über ihre Fähigkeit im Takt zu klatschen gegeben haben, als ein Merkmal für Musikalität.
Wir haben herausgefunden, dass man praktisch nicht niedriger als Beethoven punkten kann, was eine genetische Veranlagung für Musikalität bzw. die Fähigkeit im Takt zu klatschen angeht. Er ist schlechter als 90% derjenigen in der Vergleichsgruppe.
Klingt nach einem überraschenden Ergebnis. Doch Laura Wesseldijk wollte genau damit etwas beweisen. Nämlich, dass einzelne Genmuster einer einzelnen Person für eine Fähigkeit eben nicht die Musikalität vorhersagen können. Die Gene interagieren aber mit der Umwelt. Zum Beispiel, wenn man mit einem musikalischen Umfeld aufwächst, ein Instrument lernt oder Konzerte besucht.
Das verstärkt dann genetische Einflüsse. Wenn man eine genetische Veranlagung hat, kann man mehr aufblühen, als wenn man sie nicht hat. Das ist eine Interaktion.
Reinhard Kopitz, Musikpsychologe an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, bestätigt, dass Musikalität von einem Bündel an Faktoren bestimmt wird.
Dazu gehört zum Beispiel eine Vorstellung, hören zu können, also Dinge wahrzunehmen, die man gar nicht hört, sondern die man innerlich hört, also eine Klangvorstellung. Dazu gehört zum Beispiel eine Melodie nachsingen zu können, etwas Produktives. Dazu gehört aber auch ganz basal im Takt zu klopfen zu einem Beat, zu dem ich mich synchronisieren muss und so weiter.
Um sich musikalische Ausnahmetalente zu erklären, braucht man also eher den Lebenslauf als eine Haarlocke.
Die allein reicht also nicht aus, obwohl sie den Forscherinnen offenbar eine Tür öffnet, um musikalische Genialität genauer zu untersuchen. Und was wir davon lernen können, das kann ich jetzt selber Reinhard Kopitz fragen. Wir haben ihn gerade schon im Beitrag gehört, Professor für Musikpsychologie. Wir wollen natürlich wissen, wie schaffen wir es selber, musikalisch zu werden? Ja, es muss ja nicht immer gleich so genial sein wie bei Beethoven. Hallo, Herr Kopitz.
Ja, guten Tag, Herr Geier.
Ist es aus Ihrer Sicht eigentlich ein Glücksfall, dass es von jemandem wie Beethoven diese Locke gibt, aus dem man sein Erbgut rauslesen kann?
Ja, das muss man sagen, ist tatsächlich ein Glücksfall, weil wir ja bislang überhaupt gar keinen Zugriff hatten auf solche Genomanalysen. Und vor wenigen Jahren ist dann überhaupt erstmal eine zuverlässig identifizierte Genprobe aufgetaucht. Denn bis dahin gab es ja jede Menge Locken, die gar nicht von Beethoven stammten. Und das konnte man klären und dabei noch einige Mythen gleich mit ad acta legen. Und da muss man sagen, auf diesem Grund basiert auch die aktuelle Studie zur Frage der Musikalität und ihrer genetischen Grundlage bei Beethoven. Also insofern finde ich das einen spannenden Ansatz, dass man jetzt mit neuer Methodik an diese Fragen, die wirklich wichtig sind, herangeht. Aber gleichzeitig sieht man auch die Grenzen der Methodik und dieses Verfahrens, das etwas pointiert formuliert, noch in den Kinderschuhen steckt.
Dann schauen wir uns mal genau an. Also es ist ja nicht ein Gen, das man da angeschaut hat, sondern es sind 69 Genvarianten, die man mit Musikalität in Verbindung bringt. Eigentlich müssten die doch vielleicht dann ein ganz gutes Bild ergeben.
Das ist leider nicht so. Wir wissen natürlich, wenn man sehr viele Prädiktoren sucht, also in diesem Fall sind es ja 69, dann ist das wie bei einem Schrotschuss. Irgendwas wird man schon treffen. Und das ist genau Fluch und Segen des ganzen Verfahrens, denn wir können sehen, dass die Modellgüte, also wir sprechen von Modellgüte, wenn wir sagen können, dass der Anteil nicht erklärter Unterschiede möglichst gering sein soll, dann ist die Güte des Modells hoch. Das ist nicht der Fall. Wir erklären damit in der genetischen Variabilität, also der Vielfalt der Erscheinungen, erklären wir trotz eines großen Straußes von 69 dieser Prädiktoren nur weniger als 5% der beobachteten Unterschiede. Da würde man sagen, ich übertrage das mal etwas polemisch auf ein Auto. Also wenn an einem Auto 5% Merkmale eines Autos sind und der Rest hat irgendwelche anderen Eigenschaften, vielleicht eines Fahrrads oder anderer Dinge, das würde ja niemand kaufen. Und das ist typisch für den Anfang einer neuen Disziplin, in diesem Fall ja der Verhaltensgenetik, die offensichtlich doch noch entweder ihre Methoden verfeinern muss oder man sucht vielleicht nach den falschen Vorhersagern. Das können wir ja nicht ausschließen, weil wir gar nicht wissen, wo wir genau hingucken müssen. Deshalb schaut man an 69 Stellen der Genabschnitte.
Jetzt hatten wir ja letztes Jahr, als diese DNA von Beethoven veröffentlicht worden ist oder die ersten Ergebnisse, gab es ja große Aufregung, weil man eben Dinge herauslesen konnte über den Lebensstil oder andere Sachen, die man vielleicht gar nicht wissen wollte. Aber es ist doch offenbar ein Unterschied, dass ich sage, okay, dieses Gen ist für diese Krankheit verantwortlich oder es geht um Musikalität, weil da viel mehr dahinter steckt.
Genau das ist das Problem. Also Musikalität ist ein zusammengesetztes Verhalten, ein komplexes Phänomen. Und wenn ich so einen Phänotyp untersuchen möchte, ist das etwas grundsätzlich anderes, als wenn ich eine Krankheit untersuche, die tatsächlich ein Symptom hat, wie zum Beispiel Leberzirrhose. Und die können wir gut diagnostizieren. Wir würden sagen, dafür haben wir ein Modell, ein Gesundheits- oder ein Genmodell, genauso wie für die Augenfarbe oder für die geografische Herkunft. Das können wir gut erklären, aber das Problem taucht auf in dem Moment, wenn wir komplexe Verhaltensmuster haben und für viele dieser Verhaltensphänotype haben wir überhaupt kein zuverlässiges Modell. Also ein anderes Beispiel ist Händigkeit. Wir haben bis heute auch kein belastbares Modell für Rechts- und Linkshändigkeit. Wir wissen, es gibt irgendwie eine genetische Komponente, die ist schon klar, aber der Einfluss der Umwelt und der Erziehung und auch der Gesellschaft, ob Linkshändigkeit zum Beispiel dort sozial sanktioniert wird, wie zum Beispiel in vielen asiatischen Ländern, sodass dann Leute umgeschult werden und so weiter. Also dann sieht man mal, wie das alles ineinander greift und man kriegt es am Ende mit den Mitteln auch nicht wirklich auseinander.
Jetzt werden ja bei solchen Untersuchungen oft Zwillingsstudien gemacht. Also man schaut zwei Personen an, die das identische Erbgut haben und schaut dann, ist der eine musikalischer in diesem Fall jetzt als der andere. Wie aussagekräftig sind denn solche Zwillingsstudien, wenn es um so ein komplexes Phänomen wie Musikalität geht?
Das ist natürlich erstmal eine gute Idee, dass man genetisch identische Personen nimmt, die an unterschiedlichen Orten aufgewachsen sind und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt waren. Das Problem zum Beispiel bei der großen schwedischen, bei dem Panel, sagen wir, also bei einem großen Datenpool, der verwendet wird, das sind ja alles gar keine Berufsmusiker. Das sind quasi Laien oder das sind Leute, die in ihrer Freizeit also ein bisschen im Chor singen oder ein bisschen hier Musik machen. Deren Aussagekraft über exzeptionelle Personen, die ist natürlich sehr begrenzt. begrenzt. Und man muss sagen, also was wir dadurch erreichen, ist tatsächlich auch nur ein Durchschnitt der musikalisch interessierten Bevölkerung. Und die Vorhersage, Genauigkeit und Qualität, da habe ich eher Bauchschmerzen, wenn man so etwas überträgt auf exzeptionelle Leistungen oder von historischen Persönlichkeiten, die wir auch gar nicht mehr befragen und testen können.
Was ist denn für Sie dann musikalisch? Wann ist jemand für Sie musikalisch, wenn Sie diesen Unterschied machen? Jemand, der in seiner Freizeit gern Musik macht und eben diese Ausnahmetalente?
Also zunächst, Musikalität ist nicht ein zweigestuftes Merkmal, sagen wir heute in der Wissenschaft. Man ist nicht musikalisch und man ist musikalisch, sondern wir haben eine Verteilung. Und bei der sind wir immer Personen an den Rändern und uns interessieren natürlich die am rechten Rand, die exzeptionell sind. Also in der Intelligenz würde man sagen, da liegen 97% der Bevölkerung drunter. Und das ist die Spitze, die irgendwas ganz Hervorragendes kann. Also wir sprechen hier davon, dass es einen sogenannten G-Faktor, einen Generalfaktor gibt, dafür sprechen viele Modelle und nicht nur einzelne hervorragende Merkmale, wie zum Beispiel ein Instrument exzeptionell zu spielen. Das ist eine mögliche Komponente, aber wir sind heute viel weiter an der Stelle, dass nicht nur Personen, die formalen Unterricht hatten, sondern auch solche, die vielleicht auf informellen Wegen sich eine Fertigkeit angeeignet haben, auch hervorragende Dinge können. Das Beispiel dafür ist immer Django Reinhardt, der Jazzgitarrist. Mhm. Der war Analphabet, der hatte niemals formalen Unterricht, der konnte keine Noten lesen und er ist einer der größten Jazz-Improvisatoren, den wir überhaupt im 20. Jahrhundert hatten. Und da kann man mal sehen, wie schwierig das ist, wenn wir nur formale Kriterien benutzen.
Und trotzdem solche Ausnahmetalente wie Django Reinhardt, wie Beethoven, Mozart, Bach und so weiter, die kann man ja nur in der Rückschau als Ausnahmetalente dann beurteilen. Wenn ich aber jetzt hier einen Menschen, ein Kind vor mir habe, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit vorherzusagen, der oder die ist besonders musikalisch, hat das Potenzial?
Wir sind da sehr vorsichtig und auch die Musikpädagogik hat eigentlich eine andere Perspektive. Sie schaut nach Chancen und sie sagt, also wir müssen eigentlich allen interessierten Kindern die Chance geben, diese Erfahrungen zu machen. Und aus der Forschung, aus der psychologischen Forschung wissen wir, es gibt zwei wichtige Voraussetzungen. Der frühe Anfang, möglichst vor dem 10. Lebensjahr und ein lang anhaltendes, qualitativ sehr hochwertiges Training oder Unterricht von exzeptionell guten Lehrkräften. Und wenn wir diese Bedingungen über 10 Jahre auch durchhalten, dann haben wir eine sehr gute Chance, dass dieses Kind auch ganz, ganz hervorragende Entwicklungen durchlaufen wird, wenn die Umgebung förderlich ist. Das sind die Eltern, das ist aber auch ein eigenes Zimmer zum Üben, das sind die Ressourcen, Zeit und Geld und Unterricht bezahlen. Das sind die Voraussetzungen, die kennt man und wer das möchte, der muss diesen Weg beschreiten. So ist die Perspektive heute, also eher eine Can-Do-Message.
Also ein optimales Umfeld bieten, aber nochmal zurück zu Beethoven und zu dieser Genanalyse kann man dann sagen, okay, er ist da eher im Mittelfeld, hat er ja abgeschnitten bei diesen 69 Genvarianten, also Sätzen 6 könnte man auch sagen, trotzdem war er ein genialer Musiker, spielen die Gene dann vielleicht überhaupt keine Rolle?
Ehrlich gesagt, das wissen wir nicht. Wir sind im Moment eher auf der Position, die sagt, solange wir mit den Faktoren früher beginnen, langes Training, qualitativ hochwertiger Unterricht, sehr, sehr viel, nämlich ungefähr 3/4 der Unterschiede erklären können, brauchen wir den Rest nicht, solange er nicht besser ist als das, was wir momentan bekommen in der Verhaltensgenetik. Aber wir sagen nicht, die spielt keine Rolle. Das wäre ja auch ignorant. Wir wissen das ja einfach gar nicht. Aber ich würde sagen, das braucht noch ein paar Jahre, bis wir auf dem Niveau in der Erklärung sind, wie wir mit anderen Erklärungen schon da sind.
Jetzt haben Sie, Herr Kopitz, schön dieses Umfeld beschrieben, das ein Kind zum Beispiel braucht, um da zumindest rauszufinden, ob man vielleicht besonders musikalisch ist. Da gehört ja auch das Üben dazu. Sie haben 10 Jahre ungefähr gesagt, aber es muss ja auch Spaß machen. Viele Menschen berichten ja, sie mussten Klavier spielen und wie sie dann 18 waren und ausgezogen sind, haben sie nie wieder ein Klavier angepackt. Welche Rolle spielt der Spaß?
Ja, also die intrinsische Motivation nennen wir das in der Pädagogik, die spielt natürlich eine zentrale Rolle. Es ist wie immer so, was ist Huhn, was ist Ei? Also kommt die Freude am Spielen und Üben, indem man angeleitet wird, oder ist sie von vornherein da? Die Biografien, die wir uns anschauen, also ob das jetzt Lang Lange ist oder Clara Schumann, sehen immer, es ist so eine gewisse Dynamik drin. Es gibt solche Phasen und es gibt solche Phasen. Und von Lang Lang wissen wir, er hatte einen extrem strengen Vater, der extrem gefordert hat und wo die Familie alle ihre Ressourcen auch investiert hat an Zeit und Geld und eine Wohnung gemietet und umgezogen. Und da wird natürlich auch etwas erwartet und gleichzeitig hat er Erfolg, Wettbewerbe gewonnen und so weiter. Also es ist eher so ein zirkuläres Modell, aber manchmal trägt es eben nicht und dann entscheiden sich die Personen gegen eine professionelle Laufbahn und Ausbildung und aus heutiger Sicht würden wir sagen, das macht nichts, sondern wir haben im Leben auch häufig solche Phasen von Enter- und Exit-Strategien. Also man hört dann auf, es kommt eine andere Phase, Ausbildung und so weiter. Und in späteren Lebensphasen, wenn wieder mehr Zeit vorhanden ist etc. und die Umgebung stimmt, vielleicht trete ich der Blaskapelle wieder bei. Oder ich spiele vielleicht im Laienorchester des Ortes oder im Ärzteorchester, das ist ja der Klassiker dabei. Die haben alle keine Musik studiert, sondern die sind engagierte Laienmusiker.
Aber ich muss es im frühen Kindesalter schon mal erfahren haben, was es bedeutet.
Ja, der Schlüssel dafür ist die frühe Erfahrung. Gar nicht so sehr, ob ich das über viele Jahrzehnte weiter kontinuierlich betreibe. Das sehen wir heute weniger dramatisch. Diese frühe Erfahrung ist offensichtlich der Schlüssel und da, ich muss sagen, darüber hinaus auch für die kulturelle Teilhabe. Geht man dann irgendwann in die klassischen Konzerte, in die Musikkultur, in die Oper, alles, was jetzt nicht Popkultur ist, die bekommen wir ja eh mit. Aber wie findet man den Weg in unsere jahrhundertealte europäische Musiktradition? Und wir wissen mittlerweile, ein wichtiger Schlüssel ist die eigene Musikerfahrung. Wie wird Musik hervorgebracht auf einem Instrument oder mit der Stimme? Und wenn ich das mal erfahren habe, habe ich so einen Kompass für diese Art von Kultur, die wir entwickelt haben. Und ich kann daran teilhaben.
Die meisten Eltern wollen ja aus ihren Kindern nicht unbedingt ein Ausnahmetalent oder ein Profimusiker machen. Herr Kupitz, was sollten Eltern ihren Kindern bieten, wenn sie ihnen die Möglichkeit geben wollen, schlicht und einfach Musikalität zu lernen und zu leben?
Ich denke, das Beste ist, Chancen anzubieten und dann auch kontinuierliche Unterstützung anzubieten. Also nicht, wir kaufen eine Geige und das Kind geht dann zum Unterricht. Nein, also das braucht einen langen Atem, wenn man das Kind positiv unterstützt. Gerade in den Anfangsphasen ist auf jedem Instrument, sind es immer Durststrecken, bevor man tatsächlich das erste Weihnachtslied spielen kann und so weiter. Das braucht einfach von Seiten der Eltern Unterstützung, das wissen wir auch, das ist der Schlüssel. Ohne elterliche Unterstützung und ohne Ressourcen wird es eher schwierig für das Kind, sich da alleine durchzubeißen. Und damit hat man schon gute Voraussetzungen geschaffen, auch wenn es dann vielleicht nach 3 Jahren heißt, ich gehe lieber doch zum Fußball. Das ist kein Problem, aber die Grunderfahrung, die ist schon mal da.
Also eigentlich ist es ja ermutigend für alle, ja, die Lust haben auf Musik machen, ob jetzt die Gene passen oder nicht. Man kann Musikalität entwickeln und solche Voraussagen, man hat dieses Gen oder jenes Gen, da wird's was mit Musik oder nicht, sind statistisch natürlich interessant, aber sagen nur bedingt was über die Fähigkeiten des Einzelnen aus. Vielen Dank, Professor Reinhard Kupitz, Musikpsychologe an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ich danke Ihnen für diese Einordnungen.
Sehr gerne.
Und mehr Infos zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes. Da verlinken wir euch unter anderem auch die Originalstudie über die Genanalyse von Beethoven und eine andere IQ-Folge über erstaunliche Dinge, die man aus dieser Locke noch herausgefunden hat. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.